Also erstmal glaube ich, die meisten Frauen trauen sich gar nicht ausreichend Training zu machen, weil sie immer gesagt bekommen, oh, du hast eine Rektusdiastase,
Mach
mach
mal
bitte
noch
keinen
nicht.
Bauchmuskel. Ja, mach mal noch
Warte mal
nicht.
noch, ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, fatal. Also wir können nicht abwarten und warten, dass es besser wird. Das funktioniert bei einer Rektusdiastase nicht. Wie du sagst, das sind Muskeln, die müssen wir trainieren.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute geht es hier um den Bauch im weitesten Sinne. Und zwar um einen speziellen Teil. Es geht um den Muskel Rectus Abdominis oder einfacher gesagt um die gerade Bauchmuskulatur. Und viele von euch wissen sicher schon, dass die geraden Bauchmuskeln durch eine Schwangerschaft ja auseinanderweichen, um dem wachsenden Baby Platz zu machen, und dadurch entsteht eine senkrechte Spalte im Bauch, die sogenannte Rektusdiastase. Und bei den meisten Frauen nähern sich die Bauchmuskeln nach der Geburt von alleine wieder an, aber manchmal auch nicht. Da bleibt die Rektusdiastase bestehen und manchmal nähern sie sich zwar an, die Bauchwand bleibt aber trotzdem instabil, weil die Bauchmuskeln einfach noch nicht wieder richtig arbeiten. Ja, mit einer großen Rektusdiastase sieht man eventuell weiterhin sehr schwanger aus. Es können tatsächlich Schmerzen entstehen, Organe können sich senken und es kann auch zu Inkontinenz kommen. Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Also diese Folge ist auf jeden Fall was für dich, wenn du vorhast, schwanger zu werden oder schon schwanger bist oder ein Kind bekommen hast, weil dann hast du auf jeden Fall eine Rektusdiastase. Wir wollen euch aber natürlich keine Angst machen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen euch stark machen, damit ihr euch traut, weiterhin Sport zu machen in der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft, und damit ihr wisst, wo es Hilfe gibt und wo ihr Unterstützung bekommt, um eben zu vermeiden, dass die Rektusdiastase für euch zum Problem werden wird. Daher spreche ich heute mit einer Physiotherapeutin, die sich sehr auf Schwangerschaft, Beckenboden, Rektusdiastase, Beschwerden beim Sex, Inkontinenz und Organsenkung spezialisiert hat. Hallo Anja Sippel, herzlich willkommen.
Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Vielleicht kennt ihr Anja aus den sozialen Medien. Dort läuft sie unter dem Namen Dorfmutti.
Ja, genau.
Anja, was hat es damit auf sich? Warum hast du dich Dorfmutti genannt?
Ganz einfach, weil ich hier vom Dorf komme. Wir hatten früher eine Krabbelgruppe, die hieß die Dorfmuttis, als unsere Kinder alle noch klein waren, vor 11 Jahren. Und als ich überlegt habe, wie ich mich nennen soll als Selbstständige, ist mir das eingefallen und ich dachte, ich möchte die Infrastruktur auf dem Dorf ein bisschen stärken, weil irgendwie ist es auf dem Dorf nervig, man muss für alles in die Stadt fahren. Ja, so ist das im Prinzip gekommen. Ich habe meine Praxis auch tatsächlich auf dem Dorf und die Städter kommen aufs Dorf, was sie auch sehr schön finden. Und im Prinzip Mutti für die Mütter. Also ich habe mich eben auf Frauen spezialisiert. So ist der Name eigentlich entstanden, ja.
Super, sehr süß. Man fühlt sich dann auch gleich so als Teil dieses Dorfes. Anja, du bist Physiotherapeutin und Sozialarbeiterin für Prävention und Rehabilitation und du arbeitest in eigener Praxis und du machst auch diese tollen Beckenboden-Check-ups, ne, mit Ultraschall, ja. Und du gibst Kurse für den Beckenboden und für die Rektusdiastase. Und du hast ein sehr, sehr cooles Buch über den Beckenboden geschrieben, was ich hier auch in Folge 14, wo es um den Beckenboden ging, schon mal vorgestellt habe. Und ja, habe ich was Wichtiges vergessen? Magst du noch was ergänzen? Du bist auch Mutter?
Ja, richtig, genau. So hat es alles angefangen. Ich glaube, wie mit den meisten Beckenbodenphysiotherapeuten, so aus dem eigenen Geschichte bin ich das quasi geworden. Meine Kinder haben mich sozusagen mehr oder weniger dorthin geführt durch die Geburten. Ja, du hast eigentlich alles super schon zusammengefasst. Das Einzige, was ich noch ergänzen könnte, ich gebe auch Fortbildung, weil ich einfach merke, dass ich natürlich alleine hier nicht so viele Frauen erreichen kann und dass ich einfach möchte, dass ich dieses Wissen rund um Beckenboden, Rektusdiastase eben auch unter Fachfrauen weiterentwickelt, dass wir eben zusammen noch mehr Frauen erreichen können.
Sehr
genau,
cool.
Da habe ich zusammen mit einer Hebamme und einer Yogalehrerin die Anima Akademie gegründet. Und dort geben wir eben auch Fortbildung für Hebammen, Trainerinnen, Physiotherapeutinnen.
Super gut, das verlinken wir euch natürlich auch, damit ihr euch da informieren könnt. Wir sprechen heute über die Rektusdiastase. Erklär uns doch einfach nochmal genauer, wie so eine Rektusdiastase jetzt genau entsteht.
Also eine Rektusdiastase ist im Prinzip genau genommen, wie du es auch schon gesagt hast, der Abstand zwischen den geraden Bauchmuskeln und eigentlich nur das. Das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Definition, weil die Definition kümmert sich nicht um Funktionalität oder Stabilität, sondern eigentlich nur um den Abstand.
Ja.
Und es gibt neuere Untersuchungen, die sagen, okay, ab 3,5 Zentimeter spricht man überhaupt erst von einer Rektusdiastase. Ich weiß nicht, denn wenn du bei deinen Frauen im Kurs tastest, wirst du sicherlich bei vielen Frauen 3, 4 Finger tasten. Also das ist einfach nach der Geburt erstmal so normal.
Also sag doch mal dann, ganz kurz, wie man das tastet. Einfach jetzt für alle, die zuhören, die jetzt wissen wollen, habe ich jetzt eine Rektusdiastase oder nicht?
Genau, also das Wichtige ist eben, dass man den Abstand im entspannten Zustand tastet, weil sie dann eben weiter auseinandergehen, die geraden Bauchmuskeln in den meisten Fällen.
Mhm.
Und das Anspannen, also dieses Aufrollen, das mache ich nur, um die geraden Bauchmuskeln einmal zu spüren, weil entspannte Muskeln sind eben schwieriger zu tasten.
Ja.
Die verschwimmen sozusagen so mit dem Rest des Gewebes. Und dann lasse ich im Prinzip einmal anspannen, spüre die geraden Bauchmuskelränder. Also ich habe meine Finger, ich nehme immer die beiden Zeigefinger und die beiden Mittelfinger, eben kurz über dem Bauchnabel in der Mitte. Und dann spüre ich eben, wie die beiden geraden Bauchmuskelränder beim Aufrollen so auf meine Finger zuwandern. Also die Finger sozusagen so wie so ein bisschen eindrücken von rechts und links. Und wenn die Frauen dann den Kopf wieder ablegen, dann weichen die geraden Bauchmuskeln eben eher wieder so ein bisschen auseinander. Und das muss ich eben so ein bisschen mitverfolgen. Also wie weit gehen die quasi dann auseinander? Und dann messe ich das, was ich so eben noch gerade messen kann.
Mhm.
Das ist so der große Unterschied. Viele messen das eben mit Kopf hoch, also mit angespannter Muskulatur. Und dann schieben sich eben die geraden Bauchmuskeln zusammen. Dann ist der Abstand nicht der normale Abstand, sondern dann ist es vielleicht ein Finger. Und man denkt, okay, ich habe einen Finger, alles ist schick. Also deswegen messe ich eben 3, 4 Finger relativ viel in den Rückbildungskursen. Das ist aber nicht immer oft ein Problem. Es kann eben trotzdem stabil sein, es kann gut funktionell sein und dann kann das auch so bleiben. Also ich selbst habe auch 3,5 Finger Rektusdiastase und mache ja selbst auch CrossFit, also High-Impact-Training, und das ist alles kein Problem, weil es stabil ist.
Mhm. Na,
und da, das ist quasi als Physiotherapeutin für mich das Wichtige. Ist es stabil? Ist es funktionell? Kann ich meinen Alltag bewältigen, ohne dass es dort zu einer Instabilität kommt oder zu Schmerzen kommt oder so? Und dann ist erst für mich die Rektusdiastase behandlungsbedürftig.
Ja.
Also ich kann eine haben, aber eigentlich kein Problem.
Genau, weil es haben ja auch nicht nur Schwangere eine Rektusdiastase, sondern auch andere Menschen, zum Beispiel Babys oder Bodybuilder,
ja.
Die haben ja.
Ja
auch nicht unbedingt automatisch ein Problem, oder?
Ja, genau. Da nochmal so zu deiner Eingangsfrage. Das ist natürlich etwas, was entstehen kann von Geburt an. Also man kann das angeboren sozusagen haben, dass sich das einfach als Baby gar nicht, ich sag mal, verwachsen hat, einfach gesagt. Als Baby ist natürlich die Bauchmuskulatur erstmal noch unausgereift, weil wir als Baby erstmal nur liegen. Das heißt, in der Entwicklung, in den aufrechten Gang, sage ich mal, entwickelt sich ja erst die Rumpfmuskulatur so richtig.
Wie ist es denn bei Bodybuildern? Ja, das interessiert mich noch, weil das ist ja bei denen geradezu auch so ein Schönheitsideal, dass man so eine richtig dicke Rektusdiastase hat, die man dann auch sieht. Was ist denn bei denen? Haben die alle ein Problem? Wie ist das?
Also bei denen, du meinst diese Rille in der Mitte quasi,
ja,
die man
genau.
sieht. Ne?
Mhm.
Ja. Ich glaube tatsächlich fast gar nicht, dass die mehr als 3,5 Zentimeter ist. Die ist ja nicht so breit, oder?
Ich weiß also. Nicht. Ist auf jeden Fall deutlich zu sehen. Und also wir versuchen das uns wegzutrainieren und die wollen das haben.
Die trainieren ja nur für Ästhetik.
Ja,
also von
stimmt.
daher.
Gut.
Genau.
Kommen wir weg von den Bodybuildern. Also bei den Schwangeren, ja, da ist es ja auch erstmal bis zu einem gewissen Grad und Zeitpunkt vielleicht normal. Aber wie würde man denn jetzt, also du hast ja schon gesagt, also die reine Größe dieser Rektusdiastase oder Breite dieser Rektusdiastase ist gar nicht für dich so wichtig, sondern vor allen Dingen natürlich die Funktionalität. Und vielleicht kannst du das mal erklären für unsere Zuhörenden jetzt. Wie würden die jetzt feststellen, dass sie da ein Problem haben, was sie vielleicht in Angriff nehmen sollten?
Ja, genau. Also in der Schwangerschaft hat jede Frau am Ende eine Rektusdiastase. Das ist ganz normal, weil es eben dem Baby Platz bieten muss. Ich denke, das muss man individuell eben gucken, wie es auch der Schwangeren schon geht. Also auch in der Schwangerschaft würde ich dann quasi schon, wenn man merkt, vielleicht man hatte, es ist vielleicht eine Folgeschwangerschaft und man hatte nach der ersten Geburt schon irgendwie Probleme mit Instabilität oder eben auch mit einer vergrößerten Rektusdiastase, dann sollte man sicherlich auch schon in der Schwangerschaft einfach schauen, dass es gar nicht zu weit sich öffnet sozusagen oder dem vorbeugt und da auch schon einfach stabilisierende Übungen mit einbaut in die Schwangerschaft. Also es ist ja oft verpönt, Bauchmuskelübungen darf ich nicht machen in der Schwangerschaft, aber das sollte man in dem Prinzip schon machen, weil wir natürlich in der Schwangerschaft auch unsere Bauchmuskulatur brauchen. Wir brauchen ja den Halt von vorne, die Stabilität und vom Transversus, also von diesem tiefen Bauchmuskel, der einmal so uns umarmt wie so ein Korsett, der läuft eben ja auch hinten zum Rücken, zur Wirbelsäule. Das heißt, der unterstützt ja auch die Wirbelsäule mit. Das brauchen wir ja auch in der Schwangerschaft einfach als Stabilität. Und da können wir eben mit gezielten Übungen für diese tiefen Bauchmuskulatur auch schon in der Schwangerschaft dann etwas machen.
Und wie würde man dann vorbeugen? Also wenn du jetzt sagst, Bauchmuskeltraining ruhig machen, da meinst du ja wahrscheinlich jetzt nicht Sit-Ups.
Ja, genau. Also Sit-Ups sind immer so verschrien. Aber ich bin eigentlich so Fan davon, nicht eine spezielle Übung zu verbieten, sondern zu gucken, wann entsteht ein Doming. Da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Fachbegriff. Das Doming ist sozusagen das nach vorne Wölben des Bauches. Bei Schwangeren kennt man das ja typisch, wenn die sich zum Beispiel zurückneigen, ins Sofa reinlehnen oder auch aus dem tiefen Sofa wieder hochkommen. Dann oder aus der Badewanne, dann wird der Bauch vorne so spitz, der läuft so spitz zu.
Und da sagen wir Hebammen ja immer, über die Seite aufstehen.
Ja, genau. Genau, aber das ist das Doming. Also dieses, der Bauchinnendruck kommt zwischen den geraden Bauchmuskeln raus und dann bildet sich dieser Hügel. Und das ist das, was man versucht zu vermeiden, damit eben nicht unnötig viel Zug auf die Mitte kommt, auf die Sehne dort. Das kann man eben machen mit einer Vorspannung vom tiefen Bauchmuskel, also von diesem Transversus, dass man den einmal voraktiviert und guckt, kann ich so meinen Bauch stabilisieren, kommt das Doming dann vielleicht nicht. Das kann man dann im Prinzip in alle Bauchmuskelübungen einbauen, als Vorspannung sozusagen und gucken, welche Bauchmuskelübung kann ich noch gut machen, welche Bauchmuskelübung sollte ich mir lieber anpassen. Und dann ist es sehr individuell unterschiedlich. Also Sit-Ups ist sicherlich eine Übung, die nicht mehr bis am Ende der Schwangerschaft geht. Dann gibt es ja 100 verschiedene Varianten an Bauchmuskelübungen, die man dann noch machen kann und sich anpassen kann an ja, seinen Stabilitätszustand.
Ja, wenn man jetzt in der Schwangerschaft schon so eine sehr ausgeprägte Rektusdiastase hat, dann bekommt man die ja wahrscheinlich in der Schwangerschaft eher nicht weg. Dann kann man nur verhindern, dass die da noch doller wird. Aber wie würde man die denn jetzt wieder wegkriegen? Also ich habe irgendwie damals immer noch gelernt, man soll erstmal die seitlichen Bauchmuskeln stärken, weil die Idee war dann immer so, dass das zusammenzieht. Das sagt man inzwischen nicht mehr so. Was würdest du da raten?
Nee, genau. Man hat früher gedacht, dass die schrägen Bauchmuskeln die Mitte überkreuzen. Also dass sie von oben rechts nach unten links gehen, sage ich mal, und andersherum. Aber das tun sie ja nicht, sondern die enden alle in der Mitte. Von daher kann kein schräger Bauchmuskel die Lücke quasi schließen, sozusagen, so rein anatomisch. Und deswegen ist das veraltet. Also das macht man quasi nicht mehr. Wobei ich das auch echt noch oft höre von den Frauen. Also die berichten mir das schon noch total viel, dass sie das machen sollen.
Ja.
Man will eher einen ganz, ja, von allen Bauchmuskeln sozusagen ein Training, aber eben dieses Doming vermeiden. Also dieses nach vorne Wölben vom Bauch vermeiden.
Ja.
Das schaffe ich eben unter anderem mit einer Vorspannung vom tiefen Bauchmuskel, vom Transversus. Ja, der kommt ja von hinten von der Wirbelsäule rechts und links und zieht einmal horizontal nach vorne zur Bauchmitte, also umarmt quasi uns einmal. Wenn der anspannt, dann strafft er sozusagen auch die Linie alba, also diese Sehne dort in der Mitte. Der zieht dort rechts und links dran und bringt ein bisschen Zug drauf. Also wenn man das jetzt genau überlegt, zieht der das auch auseinander.
Ja.
Ja, das genau ist immer so ein bisschen, denkt man, aber dadurch hält er im Prinzip den Druck, der dann dort von innen gegendrückt, gegen diese Sehne, innen. Also dadurch kann dieser Druck einfach nicht mehr nach außen kommen. Also kann es nicht zum Doming kommen, weil im Prinzip diese Linie alba oder diese Sehne straff gezogen wurde von rechts und links vom tiefen Bauchmuskel. Ja, dann kann der Druck nicht raus zwischen den geraden Bauchmuskeln. Dann hält man diese Spannung und dann geht man in eine andere Übung, also in einen Stütz, in eine Rückneige, was auch immer für Übungen. Also da kann man ja dann kreativ werden.
Oh ja, was auch immer. Magst du nicht mal eine Übung anleiten?
Ja, ich kann euch gerne mal anleiten, wie ihr die Vorspannung vom Transversus macht. Es gibt da viele verschiedene Bilder, so ein bisschen wie beim Beckenboden, wo jeder so ein bisschen sein Bild finden muss. Ich würde jetzt mal eins euch anleiten und dann können wir mal schauen, ob ihr damit zufrieden seid oder ob es noch mehr braucht. Ja, setzt euch einfach mal alle hin und lasst euch mal am Hinterkopf in die Länge ziehen, dass ihr einmal spürt, dass die Wirbelsäule sich schön aufrichtet, schön lang wird. Und dann dürft ihr mal die Hände auf den Bauch legen und den Atem mal ganz ruhig in den Bauch fließen lassen, dass ihr einmal spürt, wie euch der Atem in Bewegung bringt dort am Bauch. Spürt, wie der Einatmen den Bauch mit Luft füllt und ausatmend die Luft wieder ausströmt. Lasst einatmend nach, der Bauch weitet sich, füllt sich mit Luft. Und ausatmend schwingt er wieder zurück, die Luft strömt wieder aus, der Bauch wird kleiner. Kann eine ganz kleine Bewegung sein. Beobachtet dabei jetzt mal mit eurem inneren Auge die Bewegung des Bauchnabels. Der wandert auch einatmend vor und ausatmend wieder zurück Richtung Wirbelsäule. Einatmend lässt der Bauch wieder nach, füllt sich mit Luft, der Bauchnabel wandert vor und ausatmend strömt die Luft aus und der Bauchnabel wandert zurück Richtung Wirbelsäule. Lass den Atem nochmal einströmen, der Bauchnabel wandert vor. Und beim Ausatmen, wenn ihr spürt, der Bauchnabel wandert zurück, zieht ihr den Bauchnabel sanft mit zurück. Einatmend lasst ihn wieder los, der Bauchnabel wandert wieder vor. Und ausatmend geht ihr den Weg mit, den der Ausatmen auch macht. Ihr zieht den Bauchnabel mit ran Richtung Wirbelsäule, ganz sanft. Einatmend lasst ihr wieder los. Beobachtet dabei mal, was der Beckenboden macht, ob ihr dort etwas spürt, ohne dass ihr bewusst aktiviert, sondern nur beobachten, was er von sich aus macht. Okay, und dann dürft ihr wieder Pause machen. Genau, vielleicht habt ihr gemerkt, diesen Zusammenhang zwischen tiefer Bauchmuskulatur und Beckenboden. Die sind mit einer Faszie miteinander verbunden. Wenn über den tiefen Bauchmuskel Spannung auf die Faszie kommt, dann kommt eben Spannung auch ein bisschen auf den Beckenboden. Also der spannt sich nicht maximal an, wie ihr das willkürlich könntet, sondern es ist eher so 10%, eine leichte Spannungserhöhung, die ihr dort vielleicht spüren könnt. Manche spüren das eher vorne an der Symphyse oder am Schambein. Andere spüren das eher an den Sitzbeinhöckern. Also wo man das spürt, ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber das könntet ihr vielleicht spüren. Die sind beides ja eben Tiefenmuskeln, also Stabilisierungsmuskeln, tiefer Bauch und Beckenboden. Das heißt, die arbeiten zusammen und sind eben somit auch anatomisch verbunden. Und so wird der Körper stabilisiert. Hinten läuft der tiefe Bauchmuskel auch noch in die Thoracolumbalfaszie ein, also in die große Rückenfaszie und verbindet sozusagen so auch noch den Rücken mit. Und so wird ja die ganze Rumpfkapsel sozusagen so ein bisschen stabilisiert. Das läuft normalerweise automatisch ab. Man nennt das das Feed-Forward. Also dieser Bauchmuskel spannt immer an, bevor Druck passiert. Also bevor wir husten, bevor wir schon reden eigentlich, spannt er auch schon ein bisschen an bei Übungen. Ne? Also das ist ein Mechanismus, der eigentlich ganz normal passiert und manchmal eben in der Schwangerschaft durch die starke Dehnung gehemmt wird, sage ich mal. Und auch dann nach der Geburt noch nicht wieder so richtig in Gang gekommen ist. Na, und das müssen wir dann auch wieder so ein bisschen in Gang kriegen, dass der wieder so seine normale Arbeit macht. Das ist im Prinzip so der erste Schritt vom Training, das wieder so zu erlernen und zu fühlen und zu spüren. Und dann geht es darum, im zweiten Schritt die Bauchmuskeln eben zu stärken, weil wir brauchen Kraft im Bauch. Und das dann eben, ich sag mal, mit einer gesunden Vorspannung, ob der Bauchkörper das dann selber macht, im Idealfall schon, oder ob wir es noch aktiv vorspannen müssen sozusagen, das kann man dann bei jeder Übung unterschiedlich gucken, weil bei manchen Übungen, zum Beispiel in Rückenlage, ist es oft schwierig für den Körper, so in diesen Automatismus reinzukommen. Weil in Rückenlage ist der Körper, ich sag mal, nicht so aktionsbereit, weil wir schlafen.
Entspannt, ja.
Genau. Ne? Und deswegen ist für die meisten Frauen Übungen in Rückenlage viel schwieriger. Denkt man erstmal nicht, weil man liegt ja, man ist nicht mit der Schwerkraft ausgesetzt. Aber genau das ist es. Dieser Muskel braucht die Schwerkraft, weil seine Aufgabe ist ja, uns gegen die Schwerkraft zu halten. Das heißt, der ist gewohnt, mit der Schwerkraft zu arbeiten. Mhm. Und deswegen kann man manchmal auch gucken, kann ich vielleicht eher Übungen im Sitzen schon, fällt mir das vielleicht leichter als im Liegen? Da kann man dann quasi so ein bisschen ausprobieren, was so individuell am besten ist und wo ich diese Vorspannung noch brauche, eben um das Doming zu verhindern. Oder wo mein Körper das vielleicht auch schon alleine macht, weil er mehr in diesem Automatismus drin ist durch die Schwerkraft vielleicht im Sitzen, wo ich das nicht mehr so aktiv beachten muss. Also das ist immer so ein bisschen ja, individuell auszutesten.
Ja, spannend ist eigentlich so wie bei der Rückbildung vom Beckenboden, dass einfach dadurch, dass wir leben, dass wir atmen, dass wir husten, dass wir reden und so weiter, schon eigentlich viel von selber passiert. Und man dann durch Übungen einfach nochmal bewusster rangeht und dem nochmal so kleine Impulse mitgibt, damit eben noch ein bisschen mehr passiert, ne? Als eh schon von alleine passiert.
Genau, richtig. Ja. Und manchmal ist es auch nur situationsabhängig. Ich hatte eine Landwirtin, die musste also halt immer den Stall ausmisten. Und sie hatte auch, eben war wegen der Rektusdiastase bei mir, das hat sie alles super umsetzen können, war sie fleißig am Training. Aber immer diese Situation des Ausmistens hatte sie nicht hinbekommen sozusagen. Oder man hatte sie immer Schmerzen danach oder hat sie gemerkt, das fühlt sich irgendwie komisch an in meinem Bauch. Warum denn bloß? Bis wir dann irgendwie mal darauf gekommen sind, vielleicht sollten wir uns diese Situation mal angucken einfach. Ne? Manchmal neigt man ist so in seiner Bubble, in seinem Saft und macht einfach so das, ja, was man immer macht.
Was man immer macht, genau.
Genau, ne? Und da muss man mal outside the box denken und dann einfach mal sich diese spezielle Situation angucken.
Die Bewegungsabläufe quasi, die sie dann macht.
Genau, richtig. Und genau, warum auch immer, in vielen anderen Übungen hat ihr Körper das schon total gut automatisch gemacht mit der Vorspannung. Aber bei dieser wahrscheinlich ja auch Beuge-Dreh-Bewegung, also einfach eine komplexe Bewegung, hat er das irgendwie noch nicht gemacht. Und dann haben wir im Prinzip das in Übungen verpackt und versucht zu üben und dann wurde es auch besser. Ja, also cool. Da muss man manchmal schon sehr speziell gucken dann auch.
Ja, cool. Du hast jetzt immer gesagt, wenn man eben so eine Rektusdiastase hat, dann kriegt man vielleicht bei bestimmten Bewegungen Schmerzen oder so. Wie kommt das? Also woher kommt dann diese, oder wir haben von dieser Instabilität gesprochen, wieso hat man jetzt dann so eine dolle Instabilität? Also warum?
Also die Instabilität ist im Prinzip eigentlich dadurch begründet, dass dieses Feedforward nicht passiert, also der Transversus entweder nicht vorher anspannt oder er nicht genug Kraft hat, um das zu halten, wenn ein zu doller Druck entsteht durch eine Alltagsbelastung oder eine Übung und er einfach noch nicht kräftig genug ist, kann er vielleicht das Feedforward gemacht haben, aber dann in der Belastung sozusagen, ich sag mal, vereinfacht wieder aufgegeben haben. Mhm. Das sind so die beiden Möglichkeiten.
Und wenn man jetzt so eine ausgeprägte Rektusdiastase hat, also das sind ja alles Muskeln da drumherum, die da arbeiten und die kann man trainieren, bekommt man das immer durch Training wieder weg? Und was, wenn nicht?
Ja.
Es gibt ja auch OPs.
Ja, genau, es gibt auch OPs. Also erstmal glaube ich, die meisten Frauen trauen sich gar nicht ausreichend Training zu machen, weil sie immer gesagt bekommen, oh, du hast eine Rektusdiastase,
warte mal noch.
Und das ist, glaube ich, fatal. Also wir können nicht abwarten und warten, dass es besser wird. Das funktioniert bei einer Rektusdiastase nicht. Wie du sagst, das sind Muskeln, die müssen wir trainieren.
Wie lange dürfte man warten? Also ab wann ist es denn ein Problem? Also ich bin jetzt frisch im Wochenbett, ja, gerade ein Kind bekommen und habe eine mega Rektusdiastase, bin total instabil, mein Bauch fällt nach vorne. Ne, wenn ich mich irgendwie anspanne, habe ich dieses Doming. ist ja wahrscheinlich erstmal okay. Ab wann ist es nicht mehr okay?
Also du kannst im Prinzip schon gleich mit Übungen ja anfangen, mit der Übung zum Beispiel, die wir jetzt gemacht haben.
Ja.
Und man sagt so, 6 Monate lang passiert total viel und man kann quasi abwarten, in Anführungszeichen.
Okay.
Und dann gucken, was nach 6 Monaten nicht von alleine gekommen ist.
Gut, also ich bin im Wochenbett, erstmal chillig, weil ich habe mein Wochenbett.
Ja.
Dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in der Lage, dann mache ich langsam meine Übungen, fange ich ja auch ein bisschen an mit Beckenboden, mache ich auch ein bisschen Rektusdiastase, Antitraining, ein bisschen mit. Und dann mache ich meinen Rückbildungskurs, wo das hoffentlich auch ein bisschen Thema ist. Und wenn es mir halbwegs gut geht, dann warte ich auch erstmal dieses halbe Jahr ab. Aber wenn es dann immer noch schwierig ist, dann muss ich mich zum Beispiel bei dir melden. Kann man das so sagen?
Ja, also das kann man schon so sagen. Es ist einfach auch so super individuell unterschiedlich.
Also klar, also wenn ich jetzt die ganze Zeit Schmerzen habe, ja, oder so, dann natürlich vorher, klar. Aber jetzt, ich sag mal, wenn es so Mittel ist, es ist so, ich merke so, das ist noch da, aber es stört mich jetzt nicht so doll. Aber so nach einem halben Jahr sollte ich dann doch nochmal gucken, also was jetzt noch nicht von alleine gegangen ist, wird wahrscheinlich von alleine nicht besser werden. Jetzt muss ich ran. Kann man so?
Kann man schon einfach so sagen. Ja, okay, sage ich jetzt mal ja.
Gut. Okay, und jetzt trainiere ich wie verrückt. Und jetzt ist ja wahrscheinlich auch individuell, wie schnell es dann besser wird. Aber ich krieg's jetzt nicht richtig damit gelöst.
Man kann schon da, ich sag mal so, 3 bis 4 Mal in der Woche trainieren. Das ist, finde ich, mit einem 6 Monate alten Baby auch schon meist eher unrealistisch. Vielleicht aber auch nicht. Kommt ja immer so drauf
kommt
an.
Aufs Kind an, ja.
Selber so, ja, aufs und Kind aufs und die Prioritäten.
Genau. Ja.
Deswegen, ich denke mal, die Allgemeinheit wird wahrscheinlich das noch nicht so schaffen. Zumindest, ich bin beeinflusst durch meine Praxis hier wahrscheinlich. Ich arbeite nicht im Fitnessstudio. Vielleicht würde ich sonst eine andere Meinung haben. Aber von daher würde ich natürlich das abhängig davon machen, wie hoch mein Leidensdruck ist. Klar, dann macht man ja sicherlich auch mehr. Ne? Wenn es einem irgendwie schlechter geht, wird man auch mehr Training in Kauf nehmen. Und sonst sage ich immer, du kannst auch jetzt einfach dein Leben erstmal nochmal wieder in den Griff und sortieren. Mit den Kindern erstmal irgendwie zurechtkommen, dich einregeln. Und dann kann man immer noch trainieren. Also das läuft ja nicht weg.
Das ist so wie bei Beckenboden. Ne? Wenn man es verpasst hat, man kann es auch später noch machen. Das ist nicht schlimm. Da ist es nur so, den Rückbildungskurs zahlt irgendwann die Kasse nicht mehr. Ziemlich lange noch, aber irgendwann nicht mehr. Und aber dann kann man immer noch was tun. Also es ist nie zu spät sozusagen anzufangen.
Genau.
Weil es ja Muskeln sind, Muskeln kann man immer trainieren.
Ja, genau. Und von daher sollte man, wenn man dann sagt, okay, jetzt starte ich mit Training, ich habe 3-mal in der Woche oder 4-mal in der Woche eben Zeit, mir so eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, dann brauchen Muskeln einfach auch immer ein bisschen, bis es wirkt, sage ich mal. Man kann nicht nach einer Woche erwarten, okay, jetzt ist es irgendwie so schon. Sondern man sagt so 3 Monate bis 6 Monate, dass man eben trainieren muss und auch nicht immer das Gleiche, sondern steigern muss in der Intensität. Ja, Muskelhypertrophietraining oder Muskelaufbautraining ist relativ anstrengend. Also man braucht relativ viel Load und muss außerhalb seiner Komfortzone kommen, dass es effektiv ist. Natürlich bei Rektusdiastase ist immer nochmal, man muss einfach schauen, dass es nicht zum Doming kommt. Ne? Und dann ist es anders, als wenn ich jetzt meine Beine auftrainiere vielleicht und es so super herzkreislaufmäßig anstrengend wird, ist das vielleicht schon nicht so herzkreislauf anstrengend. Da muss ich natürlich einfach angepasst gucken, aber auch das kann ja anstrengend werden.
Ja,
man muss dranbleiben einfach, Und also bevor ich zu einer OP gehen würde, würde ich bestimmt ein Jahr mindestens trainieren wollen, einfach weil eine OP einfach nicht ein Spaziergang ist.
Ja.
Deswegen, also diese Zeit würde ich auf jeden Fall trainieren, gucken, wenn das Training nicht greift, vielleicht auch nochmal nach ein paar Monaten irgendwie anders schauen, ne? So wie ich eben meinte mit der Landwirtin auch, dass man vielleicht nochmal guckt, habe ich irgendwas übersehen? Muss ich nochmal irgendwo genauer gucken?
Ja.
Vielleicht wechselt man auch einfach nochmal die Trainerin oder so, dass man einfach nochmal andere Impulse bekommt. Manchmal ist das ja auch so nochmal hilfreich. Und dann quasi, wenn man merkt, okay, es wird nicht so, wie ich möchte, meistens muss man sagen, ist das dann schon eher ein ästhetisches Problem auch irgendwo, weil Stabilität kriegt man schon durch Training ganz gut hin. Aber die Haut, der Hautüberschuss, das ist einfach etwas, was man nicht trainieren kann.
Ne?
Für mich, mein Gebiet sozusagen ist fertig. Du bist austrainiert, das ist so stabil für mich. Aber die Frauen sind vielleicht immer noch nicht zufrieden. Das ist ja auch in Ordnung, dass jeder darf seine Ansprüche sozusagen haben. Dann kann man quasi über eine Operation nachdenken. Oder auch wenn man merkt, hey, ich bin überhaupt nicht der Trainingstyp. Also das ist schön, dass du mit mir so trainieren willst, Anja, aber ich packe das einfach nicht. Ich habe noch nie gerne Sport gemacht und mein Umfeld ist so, dass ich das nicht schaffe und es geht einfach nicht. Ne? Dann ist sicherlich auch in Ordnung zu sagen irgendwann, ich lasse mich jetzt operieren. Ne?
Und wie ist es, wenn man dann aber nochmal schwanger werden würde?
Nach der OP?
Ja.
Ja, das würde ich, schwierig, ich würde schon warten, bis der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Also ich meine, Dinge können immer passieren.
Klar.
So, aber das macht erst Sinn, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, ja.
Genau.
Es gibt bei uns hier im Krankenhaus, der Chirurg, mit dem ich hier zusammenarbeite, der operiert Netze ein, die sich wieder auflösen. Also das geht auch. Er sagt aber trotzdem, dass er trotzdem immer sagt, dass der Kinderwunsch abgeschlossen werden sein soll, selbst wenn sich das Netz wieder auflöst.
Ja.
Man darf nicht vergessen, dass so eine Operation ja an der Statik total viel ändert. Also es werden die Bauchmuskeln quasi wieder zusammengenäht. Wenn die vorher so 10 Zentimeter auseinander waren, ist es ja eine große anatomische Veränderung einfach. Ne? Der Körper hat sich gewöhnt an die Gegebenheiten, wie das vorher mit den 10 Zentimetern, sage ich mal, war. Ja, dann auch wahrscheinlich eher jahrelang. Und dann ist es in sehr kurzer Zeit auf einmal komplett anders.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen. Und es ist natürlich ein großer Baucheingriff. Man hat dann ja im Prinzip mehr Bauchinnendruck, wenn alles wieder zusammengenäht ist. Es ist ja alles enger. Das heißt, dann kann man vielleicht auch dadurch Probleme bekommen, dass man einfach vielleicht mehr Druck auch nach unten hat, ja, Richtung Beckenboden.
Das möchte irgendwo oder, hin, der Druck, ja.
Ja, der Druck muss irgendwo hin. Oder manchmal ist es eben auch so, dass sie nur dort vernähen, wo die Rektusdiastase war. Und dann kommt es eben an anderer Stelle vom Bauch, der Druck. Also ja, das sollte man sich auf jeden Fall sehr gut überlegen und dann gut im Gespräch sein mit dem Chirurg, was da genau gemacht wird,
ja,
von wo bis wo was vernäht wird, ob nur vernäht wird, ob ein Netz eingelegt wird. Das muss man einfach gut gucken. Es ist sicherlich immer von Vorteil, quasi vorher trainiert gewesen zu sein, weil die Naht ja auch nur gut in einem Gewebe hält, was ein bisschen stabiler ist. Ne? Wenn man sich so vorstellt, man hat eine Leinenhose, die ist schon sehr dünn, man näht da einen Flicken drauf. Ja, der hält nicht. Also Training macht in jedem Fall erstmal Sinn, egal wie man sich dann danach auch entscheidet.
Du kannst ja nochmal sagen, was eigentlich die Auswirkungen sind von so einer Rektusdiastase. Also ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, dass man einige Probleme bekommen kann.
Gerne. Wenn man jetzt bei der Definition bleibt, dass die Rektusdiastase einfach der Abstand ist von den geraden Bauchmuskeln, zeigen Studien im Prinzip eigentlich, dass da keine wirklich kennbaren Zusammenhänge ist. Also man sagt ja immer Rückenschmerzen, Inkontinenz und so weiter. Aber das scheint nicht mit dem Abstand der geraden Bauchmuskeln zusammenzuhängen, sondern eben mit der Instabilität. Das wird aber in Studien im Prinzip, also zumindest in Rektusdiastase-Studien, ja nicht untersucht. Dort wird eben der Abstand gemessen, weil das ist die Rektusdiastase offiziell. Und dann wird eben gesagt, nee, damit gibt es keinen Zusammenhang zu Inkontinenz. Aber natürlich die Instabilität, dass der tiefe Bauchmuskel eben mit dem Beckenboden oder faszial eben mit dem Beckenboden zusammenhängt, habe ich da ja schon einen Zusammenhang auch zu Inkontinenzproblemen zum Beispiel. Also dass einfach Drücke, die im Bauch ja ganz normal entstehen, beim Husten zum Beispiel, nicht so gut kompensiert oder stabilisiert werden können und es dann eben zu Inkontinenz zum Beispiel kommen kann. Es könnte auch mal sich zum Beispiel auf die Menstruation auswirken. Also manche Frauen haben auch eben sehr starke oder schmerzhafte Blutungen und innerhalb des Trainings wird es dann besser. Rückenschmerzen ja auch, also wenn mir dort eben die Stabilität fehlt. Und die Frauen beschreiben aber eigentlich mehr so, sie fühlen sich nicht wohl mit ihrem Bauch, der fühlt sich fremd an für sie. Komisch, anders als vorher. Sie kommen mit dem nicht so richtig in Kontakt, ins Fühlen. Vielleicht fühlt er sich, also können sie ihn auch nicht berühren, weil der sich irgendwie fremd anfühlt. Das wird bei großen Rektusdiastasen auch oft beschrieben.
Ja.
Dieses andere Gefühl.
Ja, verstehe. Sag mal, und gibt es Übungen, die das verschlimmbessern, so eine Rektusdiastase? Es gibt Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte, die so richtig kontraproduktiv sind?
Ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, wie so ein Besessener immer in dieses Doming rein trainiert, ist das sicherlich nicht förderlich. So, aber da muss man schon intensiv das machen. Deswegen habe ich so ein bisschen das auch provokant formuliert, weil das ist nicht, wenn ich einmal in der Woche Sit-Ups mache. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal wieder dieses Beispiel, weil das einfach so oft verschrien ist, diese Sit-Ups.
Dann mache ich damit jetzt nichts kaputt.
Machen. Ja. Auf gar keinen Fall.
Das, okay. Aber es hilft nicht. Vielleicht auch nicht jetzt so doll, genau, sondern man richtig. Sollte einfach, ja. Man genau. sollte wirklich intensiv gucken, dass man in diese Vorspannung reinkommt und dann damit trainieren und dann, wie du ja gesagt genau. hast, sehr verschiedene Übungen auch machen, ne? So wie unser ja. Körper ja auch im Alltag verschiedene Bewegungen abkönnen muss. So gerade genau, mit einem Baby richtig. Ist man ja auch sehr in verschiedenen Bewegungen manchmal, die man sonst im Alltag nicht so hat.
Ja, genau. Gerade diese Kombinationsbewegungen sozusagen, ne? Was schieben, was drehen, was ja. heben.
Man sitzt irgendwie ja, und nimmt das sich das Kind von der Seite, um es anzulegen beim genau, Stillen oder richtig. Irgendwie so, ne? Dann ja. hat man schon so eine komische Dreh-Heb-Bewegung.
Mhm. Ja, genau, richtig.
Dann, wie siehst du das denn mit diesen Korsetts? Also es gibt ja so verschiedene Schnürgeschichten, wie man den Bauch schnüren kann. In manchen Kulturen wird das auch automatisch gemacht, ne? Dass die Frauen so geschnürt mhm. werden für eine gewisse Zeit. Und die empfinden das auch oft ja als sehr angenehm, ne? Weil dadurch einfach auch so dieses nach vorne fallen des Bauches so verhindert wird. Ne? Es hat alles mehr, es ist alles halt mehr gestützt von außen. Wie würdest du das beurteilen?
Ja, also das wäre zum Beispiel auch etwas, was ich sage, was man schon im Wochenbett machen kann. Aber ich würde das nicht schnüren. Also dieses Wort schnüren impliziert für mich zu viel.
Dann geht der Druck wieder auf den Beckenboden, oder?
Ja, ja. Genau.
Der muss irgendwo hin. Also es darf genau. nur halten, aber es darf nicht quetschen. Ja. So.
Genau, es soll mir eher so das Gefühl geben, das Baby war 9 Monate drin, ich hatte dort jemanden in mir und dann ist es weg. Ja. Und dann ist mein Bauch leer.
Ja.
Und dann so dieses Gefühl von, wo ist mein Bauch, wo ist die Begrenzung, der fühlt sich so ein bisschen vielleicht verloren an, so ein bisschen haltgebend. Leichte Unterstützung einfach für den Bauch, um mir das Gefühl zu geben, da ist etwas, es umarmt mich etwas, es gibt mir Begrenzung, es gibt mir Halt, es gibt mir Schutz.
Ja.
So, aber nicht einschnürend oder so. Das empfehle ich im Wochenbett. Und dann kann man auch, es gibt auch Gurte, die man zum Training quasi benutzen kann. Da ist aber auch wichtig, wieder, dass da nicht zu viel Druck entsteht. Also auch, dass diese Gurte nicht ein Mieder oder Korsett sind, die den Bauch wegdrücken, weil der soll nicht da sein, sondern dass es auch eher wieder etwas Haltgebendes, etwas Umarmendes, was mir so die Tiefensensibilität auch unterstützt und sagt, hier, das ist dein Bauch, spür den. So, ne? Ja. Für das Gehirn quasi Input gibt, da ja. ist er jetzt. Damit kann man dann quasi auch starten, ins Training zu kommen. Das macht das Ganze manchmal einfach so ein bisschen präsenter auch, weil man den Bauch besser fühlt. Kann man eben auch so ein bisschen mehr darauf achten, wie fühlt sich die Spannung denn gerade an? Wie ist es, wenn ich bücke, wenn ich hebe? Ist es so ein bisschen auch wie ein Reminder, ne? Ja. Auch auf unterbewusster Ebene sozusagen dann, dass eben durch diese Tiefenstabilität da immer wieder dieser Reiz gesetzt wird. Komm, geh deine Arbeit nach, mach dieses Feed Forward. Du ja. weißt doch eigentlich, wie es ist, so in dieses Gespür, in dieses Gefühl quasi dann wieder reinzukommen. Und dann muss man natürlich irgendwann im Training auch gucken, dass man den Gurt dann irgendwann wieder ausschleicht. Aber für den Anfang ist das für manche Frauen sehr hilfreich.
Und tapen kann man es wahrscheinlich genauso gut, ne? Also es hat ja, ja. wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung, ne? Dass man einfach erstmal genau. quasi dann noch so ein bisschen mit stabilisiert durch genau. so eine Tape-Anlage.
Das ist gerade auch zum Beispiel in der Schwangerschaft ja manchmal dann ganz angenehm. Ja. Oder wäre auch zum Beispiel etwas für Babys, wenn man da eben auch merkt, vielleicht habe ich ein eher schlafferes Baby, so von der Muskelspannung, hypotones Baby und es kommt nicht so richtig in seine Beweglichkeit rein. Vielleicht hat es auch noch mehr als diese 3 Monate eben Verdauungsbeschwerden. Dann kann man da auch immer noch mal quasi schon mal so ein bisschen an das Thema Rektusdiastase denken, auch wenn es in dem Alter ja noch ganz normal ist, ne? Alles ja. gut, aber dass man da einfach auch schon mal ein bisschen vorbeugt sozusagen und da kann man auch gut dann auch noch mal tapen.
Ja. Als ich diese Folge angekündigt habe, hat mich eine Frau angeschrieben und hat eine Frage gestellt und die fand ich auch nochmal ganz interessant. Und sie hat gesagt, sie hat ein Baby, was 18 Monate schon alt ist und sie hat eine sehr ausgeprägte Rektusdiastase, 3 Fingerbreit. Und alle Behandelnden, Physio, Osteopathen empfehlen schon eine OP, weil sie sagen, das bekommt sie nicht weg durch Sport. Sie trainiert seit einem Jahr regelmäßig und sie wollte mal fragen, wie das mit dieser Tupler-Technik ist Und weil sie nicht weiß, ob das wirklich hilft und weil man das ja auch selber zahlen muss, aber sie findet alles besser als ein OP. Und du benutzt doch auch diese Tupler-Technik, da kannst du doch sicher was zu sagen.
Ja, genau. Die Tupler-Technik ist auch etwas, was eine Gurt benutzt eben. Und also basiert im Prinzip so auf verschiedenen Säulen. Einmal auf dem Gurt, dann auf Transversus-Training, also Vorspannung bei Belastung im Prinzip. Und Alltagsbelastung, also die kontrollieren im Prinzip auch, dass man eben über die Seite aufsteht, mit Vorspannung hebt zum Beispiel, so etwas. Und dann ist es ein relativ straffes Programm, wo man dreimal am Tag seine Übungen macht und dann über 18 Wochen lang eben die Übungen macht, den Gurt trägt. Und das ist ein schöner Leitfaden, so nenne ich es mal, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann. So rein an dem, was so vorgegeben ist, finde ich es als Physiotherapeutin schwierig, weil es natürlich ein Programm ist, was ich für alle nehme, so wie es ist.
Ja.
Aber ich sehe natürlich, ich sehe natürlich die individuelle Person. Deshalb arbeite ich schon auch mit den Gedanken von dieser Tabla-Technik, passe das aber immer an die Frauen irgendwie an, wo ich merke, dass die brauchen mehr das oder die brauchen mehr das. Weil das eben sehr unterschiedlich ist, auch überhaupt, ob die Frauen diese dreimal täglich Übung machen können. Mhm. Das ist nicht viel am Stück, aber ja, auch
ich weiß, das
immer
ist
mal
schon
fünf
immer,
Minuten ja, an sich.
Man muss es stetig machen. Am Anfang denkt man immer, ach, das schaffe ich locker und dann ist es doch schwierig.
Aber das ist für manche Frauen auch das Gute. Also manche Frauen brauchen einfach einen Plan und sagen, okay, ich habe jetzt den und den Plan, da halte ich mich jetzt dran und dann mache ich das auch. Dann bezahle ich da noch einen Haufen Geld für, dann muss ich das auch machen.
Dann mache ich das auch wirklich.
Genau, genau. Und von daher hat das schon auch eben sein Gutes. Also manche Frauen haben da eben auch gute Erfolge mit. Für andere ist es dann eben eher wieder nicht was. Die fühlen sich da überfordert und dann muss man einfach das Ganze anpassen. Das ist so ein bisschen eben unterschiedlich. Aber gerade wenn sie sagt, sie hat jetzt einfach auch schon viel ausprobiert, das, was ich meinte, vielleicht probiert man dann einfach nochmal was anderes aus und sagt, ich drehe mich jetzt um 180 Grad und gucke mal in die andere Richtung.
Also würdest du schon sagen, ne, bevor man jetzt eine OP macht, das ruhig nochmal ausprobieren?
Ja, das würde ich
in Hört es sich ja auch
Fall.
So an, als wenn sie da wirklich das sehr gerne vermeiden möchte.
Ja,
okay.
Ist jetzt natürlich auch, also wieder die Frage, 3 Zentimeter, du hast ja, oder wir haben ja schon so ein bisschen geschmunzelt, ist im Prinzip ja keine Rektusdiastase. Ich vermute vielleicht, dass es in angespanntem Zustand gemessen wurde. Das weiß ich jetzt ja nicht. Aber wenn ich höre 3 Zentimeter oder 3 Finger, dann sage ich erstmal, da ist jetzt eigentlich keine Rektusdiastase. Aber wird es ja wahrscheinlich schon sein.
Aber scheint ja doch ein großer Leidensdruck irgendwie hinterzustehen, sonst hätte man ja nicht ein Jahr lang trainiert und verschiedene Expertinnen da schon in Anspruch genommen. Insofern steht schon irgendeine Instabilität dahinter. Ne? Vielleicht auch in Kombination mit Beckenboden, was weiß ich. Aber könnte man auf jeden Fall nochmal ein Programm ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich in dem Fall jetzt auch. Es gibt tatsächlich aber auch viel Frauen, denen das Problem von außen suggeriert wird. Also denen gesagt wird, du hast eine Rektusdiastase.
Okay.
Du darfst erstmal nichts machen, bevor du das nicht in den Griff gekriegt hast. Und die denken, sie haben ein Problem und sind dann bei mir und sie haben aber kein Problem. Das erlebe ich auch sehr häufig, sage ich mal. Das kann auch von außen herangetragen sein.
Ja, interessant, okay.
Ja.
Also wenn ihr gar kein Problem habt und gar keine Einschränkungen habt, dann lasst euch auch nicht einreden, nur weil da jetzt ein Spalt ist. Denkt an die Bodybuilder, die haben es auch.
Ja,
die finde ich
toll. Genau. Bitte bloß, wir müssen weg von diesem Messwahnsinn.
Ja.
Bloß nicht nur, weil jemand da irgendwas misst, sich ein Problem einreden lassen, ja.
Okay. Ja, ansonsten bitte ich ja meine Gesprächspartnerin immer um einen heißen Tipp, ein Mitbringsel, ein Lieblingstool, ein Buch, ein irgendwas. Hast du denn was mitgebracht?
Ja, ich habe es schon fast mitgebracht.
Ja.
ich bin gerade dabei, mit meiner Kollegin Elena Lierk ein Buch über die Rektusdiastase zu schreiben. Den Nachfolger sozusagen von dem Mama-Beckenboden-Guide, den Rektusdiastase-Guide. Das wird jetzt noch fleißig von Dani Becker illustriert und dann kommt es im Herbst raus. Das ist eigentlich so das, was ich noch nicht ganz mitgebracht, aber fast mitgebracht habe. Und da gibt es auch ganz viele tolle Bilder wieder von Dani, wie ihr nochmal die Bauchmuskulatur anschauen könnt, anatomisch, wie das Ganze ist, die verschiedenen Rektusdiastase-Bäuche anschauen könnt. Wir haben ein total schönes Fotoshooting gemacht mit Franziska Barth, bei dem wir auch Frauen mit Rektusdiastase eingeladen hatten, an einem Workshop teilzunehmen und echte Rektusdiastase-Bäuche auf den Fotos haben. Cool. Das war uns auch total wichtig, um einfach auch nochmal so die Vielfalt und den Wiedererkennungswert zu haben, dass man sich gleich, wenn man als Frau oder auch als Mann im Prinzip, darüber haben wir noch nicht gesprochen, merke ich gerade, auch Männer können das ja haben, dass man da so den Wiedererkennungswert hat, ja stimmt, so sieht mein Bauch auch aus. Mhm. Das soll auch so ein bisschen dieses Buch ja geben, so ein Raum auch, wo man sich wiedererkennt, wo man sich verstanden fühlt und dann natürlich auch Tipps hat, was kann ich machen. Wir haben wieder verschiedene Interviews gemacht mit verschiedenen Expertinnen, einer Osteopathin, einer Neurocoachin, einer Ernährungsberaterin, um auch einfach nochmal so das Drumherum mit ins Boot zu nehmen. Cool. Also ja, da freue ich mich einfach schon sehr drauf und bin schon sehr gespannt, wenn das jetzt endlich kommt. Ja,
ja, super gut. Ich bin auch schon total gespannt.
Das Rektusdiastase-Buch kannst du auch schon vorbestellen. Das gibt es in meinem Shop. Das verlinkt euch Jana einmal unter dem Post. Und da kannst du es vorbestellen, aber auch in Online-Shops deiner Wahl im Internet.
Ja, und geht auf jeden Fall mal auf Anjas Seite, dorfmoti.de, die ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke. Folgt ihr auf Instagram und checkt ihre Angebote aus, die es ja teilweise auch als Online-Streaming-Angebote gibt. Ja, apropos Streaming-Angebote, erzähl doch nochmal dazu kurz was, was man da bei dir bekommen kann.
Ja, ich habe auch für das Rektusdiastase-Training ein On-Demand-Angebot. Also da kannst du zusammen mit mir deinen Bauch trainieren. In der Anima-Akademie für Frauengesundheit geben wir auch Fortbildungen für Fachpersonal. Uns ist super wichtig die Interdisziplinarität. Das wird auch immer wieder positiv zurückgemeldet, dass einfach Hebammen unter Physios, unter Osteopathen sind und man eben sein Wissen vernetzt. Und da haben wir ja verschiedene Angebote, eben zum Beispiel das Beckenbodentrainer-Ausbildung. Dort kann man eben den Beckenboden-Basic-Modul machen, danach prä- und postnatales Modul. Und danach, wenn man möchte, auch noch das Untersuchungsmodul, wo man eben lernt, auch den Beckenboden zu untersuchen. Dass wir eben dort lernen, eben wie taste ich die Rektusdiastase ab, wie taste ich das Doming, wie erkenne ich das. Wir versuchen verschiedene Übungen auszuprobieren, also das ist da auch dann sehr praktisch. Dafür könnt ihr auch Fortbildungspunkte sozusagen bekommen. Wir freuen uns immer, wenn Hebammentrainer alles bunt gemischt ist und wir in eine schöne Diskussion kommen.
Sehr cool. Komme ich auch mal vorbei.
Sehr gerne. Also die großen Fortbildungen sind sozusagen vor Ort in Braunschweig. Und für kleinere Seminare oder Webinare machen wir das auch mal online, mal so 3 Stunden am Abend. Das kann man auch immer sehr schön mal einbauen. Da hatten wir jetzt auch neulich das Thema Arbeitsplatzbeckenboden, wo es so um die Geburtshilfe quasi auch ging. Aber auch zum Thema Rektusdiastase steht das für nächstes Jahr mit auf dem Programm.
Super. Verlinken wir euch alles. Und schaut euch gerne nochmal das Beckenbodenbuch an. Das gibt es schon. Das kann ich übrigens auch allen Kolleginnen sehr ans Herz legen. Ja, ich lege das immer bei meinen Geburtsvorbereitungskursen aus zur Ansicht. Und also ich habe da einen Stapel Bücher, die ich sehr mag und die ich immer auslege. Und ich kann sagen, dass Anjas Buch auf jeden Fall immer mit viel Interesse angeschaut wird. Und also ich liebe es auch.
Schön, das freut mich sehr.
Ja, liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Das war ein total spannendes Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Und danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, dann schreibt mir gerne. Und wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal einen Platz finden soll oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, meldet euch gerne bei mir. Außerdem schreibt mir gerne für Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob, zum Beispiel im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Und das war's für heute und damit verabschiede ich mich von dir, Anja, und von euch da draußen und sage Tschüss und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.